Radio 3. Das Gespräch.
Wir lernen Yasser Mohammed kennen. Er kümmert sich in einigen Non-Profit-Organisationen mit Leidenschaft um all die unangenehmen Dinge wie Verwaltung, Bürokratie, Anträge und Finanzen, mit denen sonst niemand zu tun haben will.
In Kitas und so weiter bin ich immer der, der springt und sagt, ich mach Kassenwart. Ja.
Sein Weg zum Finanzadministrator ist allerdings ziemlich kurvenreich, von Syrien über eine Turnhalle im Prenzlauer Berg.
Nach einem Monat waren wir 200 Männer in dieser Turnhalle, Bett an Bett. Wir haben irgendwie versucht, mit Tüchern und Koffern irgendeine Begrenzung zu schaffen. In dieser Turnhalle habe ich einen Monat, war ich deprimiert. Und dann habe ich mich entschieden, ich gehe einfach raus. Ich versuche, möglichst wenig Zeit in dieser Turnhalle zu bleiben.
Stattdessen lief er durch Berlin und versuchte, sich irgendwo einzubringen. Ich bin Katrin Heise und bin auf Yasser Mohammed aufmerksam geworden, als ich mir die Frage gestellt habe, was gibt eigentlich für unterschiedliche Genossenschaften? Wir haben nämlich gerade das internationale Jahr der Genossenschaften und da bin ich auf Zusammenkunft Berlin gestoßen, die Genossenschaft für Stadtentwicklung. Die versucht mit dem Modellprojekt Haus der Statistik bezahlbare Räume für Kultur zu schaffen und Yasser Mohammed macht da mit. Bezahlbare Räume für Kultur, das klingt in unseren Zeiten von Sparmaßnahmen ja irgendwie ein bisschen nach einem Traum. Ist er also ein Träumer? Ich habe ihn doch gerade als Zahlenmenschen angekündigt.
Ja, das eine schließt das andere, glaube ich, nicht aus. Also man kann auch in Zahlen und Träumen gleichzeitig. Bezahlbare Räume für Kultur, soziokulturelle Projekte, es ist sehr wichtig. Und deshalb kämpfen wir dafür im Projekt Haus der Statistik oder insgesamt die Genossenschaft. Genau.
Stellen Sie uns die doch mal vor. Stellen Sie uns Zusammenkunft Berlin, ZKB in Kurzform. Stellen Sie das mal in Stichworten vor.
Ja, es ist eine Genossenschaft, die sich vor 10 Jahren circa gegründet hat und es ist entstanden aus einer Initiative, die sich aus Architekten, KünstlerInnen und andere Menschen zusammengesetzt hat und es fing an mit einer Kunstaktion tatsächlich, die dann dazu den Grundstein gelegt hat, dass die Stadtverwaltung statt das Areal Haus der Statistik zu verkaufen an private Investoren tatsächlich dann entwickelt für gemeinwohlorientierte Projekte.
Dass man seitdem eben zusammenarbeitet tatsächlich und nicht gewinnorientiertes Haus verkauft hat. Ja. Genau. Das Haus der Statistik, das ist dieses Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz. Das war zu DDR-Zeit eben die staatliche Verwaltung für Statistik, die war da untergebracht. Inzwischen ist auch, glaube ich, schon das Finanzamt Mitte Tiergarten.
Sie sind tatsächlich eingezogen.
Ja. Gerade erst.
Genau,
ne?
Genau. Vor 2 Monaten ungefähr haben sie angefangen und mittlerweile kann man zum Finanzamt gehen am Haus der Statistik.
Und das finde ich das interessant. Das ist ja eine ganz interessante Mischung da geplant. In diesem großen Haus werden auch noch 3 weitere gebaut, 3 kleine Häuser. Mhm. Aber sagen Sie mal, diese Mischung, die da ist, können Sie da mal ein bisschen erzählen, wer da alles zusammenkommen wird?
Genau, das Finanzamt haben Sie ja schon erwähnt. Sind schon eingezogen, dann soll auch die BIM ein Großteil auch
die
BIM ist die Berliner Immobilienmanagement vom Land Berlin. Die werden da einziehen, aber auch ein Rathaus wird da gebaut, also Rathaus Mitte wird da gebaut, tatsächlich als Neubau. Und dann weitere Neubauten werden sein von der WBM, das ist die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte. Sie werden auch soziale Wohnungen, Sozialbau zum Teil, aber auch andere Wohnungen bauen. Und wir als ZKB mit unserem gemeinnützigen Bauträger bauen tatsächlich weitere 3 Häuser, die zum Teil wohnen, aber auch für kulturelle und soziale und Bildungsprojekte tatsächlich dann noch gedacht sind.
Das ist wirklich irre, ne? Das ist ja dann eine ganz tolle Mischung eigentlich. Also sowohl eben Dinge wie im Rathaus oder Finanzamt, aber gleichzeitig eben auch Wohnraum. Was plant das ZKB für einen Wohnraum anzubieten? Das unterscheidet sich ja wahrscheinlich noch ein bisschen von dem Wohnraum der Wohnungsbaugenossenschaft.
Genau. Es hat tatsächlich nur geklappt so, dass man zusammengearbeitet hat, dass die Stadtverwaltung, aber auch die zivile Gesellschaft zusammengearbeitet haben. Und das war 2018, glaube ich, hat sich die sogenannte Koop 5 zusammengetan. Das sind die 5 Beteiligten, sind Stadt, Bezirksamt, Mitte, WBM, BIM und die ZKB. Sie haben sich alle zusammengetan. und entsprechend geplant. Also das ist quasi die Einigung, dass wir ja alle diese Sachen brauchen. Wir brauchen Flächen für Verwaltung, wir brauchen die Kulturflächen, wir brauchen den Wohnraum und deshalb hat man sich darauf geeinigt. Und später die Neubauten, die von der ZKB quasi jetzt entwickelt werden.
Sogenannte Experimentierhäuser.
Genau, es sind Experimentierhäuser und eins davon, wir nennen es erstmal Arbeitstitel X3, aber es ist tatsächlich inklusives Wohnen hauptsächlich und das sind besondere Wohnformen. Wir suchen ja jetzt aktuell, beziehungsweise es ist gestern die Bewerbungsphase abgeschlossen worden tatsächlich mit über 100 Bewerbungen und da haben wir gesucht nach soziale Träger, die sich bewerben und dann in diesem X3 einziehen, inklusives Wohnen und da quasi die Infrastruktur schaffen, dass besondere Wohnformen möglich sind. Natürlich nennen wir das inklusives Wohnen, aber auch normales Wohnen wird möglich sein. Aber es werden in unserem Wohnhaus quasi keine Einzelwohnungen oder wo man Luxuswohnungen oder was auch immer, was man überall in Berlin leider jetzt gerade findet.
Ja, ja, also sondern auch ein bisschen im anderen Wohnraum, wo auch verschiedene Menschen zusammenleben können, genau, und so weiter. Genau. Sie haben gerade gesagt, das ZKB, die Zusammenkunft Berlin, diese ganz besondere Genossenschaft eben, gestaltet diese drei Experimentierhäuser und hat jetzt bis zum 30. Juni Bewerbungen gesucht, wer da einziehen will. Also welche Künstler, Kooperativen, welche WGs beispielsweise. Was musste das Projekt erfüllen, um eine Chance jetzt zu haben, da ausgewählt zu werden? Was ist gefragt?
Erstmal tatsächlich noch gar nicht. Also erstmal ging es wirklich um Interessenbekundung, einfach zu wissen, welchen Bedarf besteht und also wie viel Quadratmeter, ob private Räume, ob öffentliche Räume, ob man zusammen mit anderen sich vorstellen kann, was man mitbringt, weil diese Prozesse sind ja auch nicht ausreichend finanziert. Es sind ja keine private Investoren dahinter. Und deshalb braucht man alles Mögliche an Kompetenzen, Finanzmittel, die NutzerInnen später selbst mitbringen können. Und deshalb wurden auch zum Beispiel Kompetenzen mit abgefragt. Zum Beispiel, was kann man als Organisation einbringen in das Prozess? Kann man nur finanzielle Unterstützung oder kann man auch tatsächlich Kompetenzen in zum Beispiel Bauteilpatenschaften oder alles kann mit eingebracht werden und auch so wurde abgefragt, welche Miete kann man sich leisten später. Ne? Also wir versuchen ein Solidarmodell zu schaffen, dass nicht alle die gleiche Miete bezahlen, sondern die einen finanzieren die anderen mit, weil es gibt tatsächlich Organisationen oder Menschen, die sind finanzstärker als andere und wir haben auch jetzt tatsächlich ein Beispiel, was gerade konkreter ist, das ist Haus A und da haben wir als ZKB bzw. eine weitere Betriebsgenossenschaft, die wir gegründet haben, wo die NutzerInnen sich zusammengetan haben, auch eine Auswahl getroffen, da haben sich nur, also da ist kein Wohnraum, sondern nur Gewerberaum quasi, aber für Projekte, kulturelle Projekte, Bildungsprojekte, soziale Projekte. Und in dieser Genossenschaft ist es jetzt konkreter. Da sind wir am Finalisieren, am Mietvertrag verhandeln mit der BIM, sodass jetzt klar wird, wer wie viel Miete bezahlen wird. Und da sehen wir auch, dass ein Solidarmodell funktionieren kann.
Was wird da für eine Mischung wahrscheinlich am Ende rauskommen?
Das sind viele Organisationen, die dabei sind. Also zum Beispiel die Stadtmission, die Berliner Stadtmission, die AWO. Da sind aber auch kleinere Projekte wie RASAM, Menschraumland e.V. von allen möglichen Richtungen. Und es ist natürlich alles knapp. Also wir können nicht allen was anbieten.
Ja, aber genau. Und da sieht man eben auch, wie begehrt solche Raummöglichkeiten natürlich sind, die dann eben auch verschiedene Mischungen zulassen. Denn auch gerade die Nachbarschaft ist ja wichtig. Also um sich eben soziokulturell zu entwickeln, ne? Kann man sich ja vorstellen. Ja. Gesundheitsprojekte, glaube ich, können sich auch bei Ihnen, genau. Hatten sich auch bewerben können.
Es haben sich
können.
Auch viele Ärzte und Psychotherapeuten jetzt beworben. Ja. Und also mal gucken, was jetzt daraus wird. Ich bin auch gespannt. Ich bin noch gar nicht im Bilde, was alles oder wer sich alles im konkret jetzt beworben hat. Aber das wird auch eine andere Mischung als das, was Sie jetzt im Haus A haben.
Haben Sie gemerkt, dass die Sparmaßnahmen in Berlin sich auswirken? Dass zum Beispiel Vereine überhaupt nicht mehr sagen können, in fünf Jahren können wir die und die Miete bezahlen?
Ja, man kann jetzt nur spekulieren, warum es diesmal nicht so viele Bewerbungen waren, wie wir am Anfang gedacht hatten, weil in dem ersten Bewerbungsverfahren waren es über 300 und jetzt waren es nur über 100, knapp über 100 und wir hatten eigentlich viel mehr erwartet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass die Kürzungen im Bereich Kultur ganz viel damit zu tun haben, weil es eben auch, also ich bin ja auch in anderen Organisationen, Funktionen tätig. Und ich weiß, dass gerade gekämpft wird darum, dass man sein Personal behält, dass man irgendwie nächstes Jahr noch weiterkommt, dass man nicht weiß, kann ich überhaupt nächstes Jahr ein Programm aufstellen, kann ich überhaupt nächstes Jahr mein Personal bezahlen.
Und im Haus der Statistik geht es ja auch nicht um nächstes Jahr, sondern wann wird man da einziehen können, wenn alles
also
gut geht?
Wir planen den Bau von den Experimentierhäusern zwischen 2028 und 2030. Und das kann sich noch verzögern, verständlicherweise. Und das sind bis dahin 5 Jahre, wo also man keine Gewissheit hat.
Muss man wirklich einen Weitblick eben haben. Genau. Ne? Und wer hat den in dieser Zeit schon? Klingt ziemlich kompliziert, Ihre Aufgabe da.
Ja, es ist auch tatsächlich, manchmal sitze ich vor meinen Excel-Tabellen und denke mir, was mache ich eigentlich da? Aber eigentlich geht es meistens immer auf.
Was haben Sie denn für Excel-Tabellen da so vor sich? Was steht denn in den Excel-Tabellen?
Ja, jetzt gerade habe ich mich tatsächlich mit Flächenberechnungen beschäftigt und zu gucken, zu verteilen, wer welche Flächen hat, wer wie viel dann am Ende Miete bezahlen muss oder kann und wer am Ende dann auch wie viel Eigenkapital einbringen muss in das Bauprozess. Mhm. Das ist so hauptsächlich gerade am Haus der Statistik so meine Beschäftigung. Genau. Aber wenn es aufgeht, hat man schon einen kleinen Erfolg und das mag ich eigentlich.
Ja. Ja, weil ich mich gerade so gedacht habe, ob Ihnen nicht manchmal auch, weil wir gerade über die Sparmaßnahmen und über die Unsicherheit gesprochen haben, in der sich eigentlich gerade auch die Bewerberinnen und Bewerber befinden, wird Ihnen nicht manchmal Angst und Bange, auch gerade bei den Summen, die da bewegt werden, bei der Größe des Projekts, wenn ich alleine die Bruttogeschossflächen, also mir sagen solche Zahlen gar nichts, aber das sind ja Tausende, wird Ihnen da nicht manchmal Angst und Bange?
Ich kann nur von mir reden. Also natürlich ist es eine große Verantwortung und man muss sich bewusst sein, was das auch für eine Verantwortung ist. Aber ich glaube, ich bin da an der richtigen Stelle, weil ich übernehme Verantwortung gerne und ich mache meine Arbeit ziemlich genau, leider manchmal zu genau.
Also leider
manchmal,
für Sie.
Genau, weil manchmal sitze ich mich dann dran und will einfach den Fehler finden, der eigentlich zu klein ist, aber ich lasse mich dann nicht zufriedenstellen, ohne dass es 100% richtig ist.
Genau. Also ganz schöne Ansprüche an sich selber. Ja. Wie sind Sie zum ZKW gestoßen?
Ich habe mich tatsächlich auf eine Stelle beworben, Ende 2021. Es war eine Stelle ausgeschrieben für Administration von Pioniernutzungs-, beziehungsweise ist keine Stelle im klassischen Sinne, sondern ein Auftrag. Da habe ich mich dann beworben auf diesen Auftrag. Da hatte ich mich gerade selbstständig gemacht vor 4-5 Monaten und dachte, ja, das ist doch passend. Habe mich beworben aus der Elternzeit heraus tatsächlich und es hat geklappt. Und von dem einen zum anderen bin ich jetzt tatsächlich im Vorstand gelandet.
Das ging dann auch relativ schnell, weil Sie haben gerade gesagt, das war 21
oder Ende 21, genau. Mhm.
Was hat Sie besonders gereizt da an diesem Projekt?
Ich bin schon mal an diesem Haus der Statistik gewesen, vorher im Rahmen von Veranstaltungen und fand das immer sehr faszinierend, was für ein großes Gelände. Und ich hatte auch in Erinnerung, als ich nach Berlin kam, 2015, bin ich ja immer an diesem Haus vorbeigefahren zum Alexanderplatz. Und ich habe mich immer gefragt, warum wohne ich eigentlich in einer Turnhalle? Da gibt es doch so ein Riesenhaus.
Steht leer,
das verrottet da, Fenster wurden ausgebaut, ein paar Monate vorher oder ich weiß jetzt nicht genau den Zeitraum, aber das war einfach für mich nicht begreifbar. Und dann so da mitarbeiten zu dürfen und hinter den Kulissen zu sehen, wie entwickelt wird, das hat mich sehr gereizt. Und deshalb war es für mich auf jeden Fall, ich bewerbe mich und ich wurde tatsächlich nach 2 Stunden angenommen.
Nach 2 Stunden, das ging schnell.
Ich habe tatsächlich nach 2 Stunden die Einladung bekommen und es war eigentlich klar, ich werde angenommen.
Zwei wichtige Stunden, die dann zu diesem Ziel geführt haben. Über den Weg von der Turnhalle da jetzt ins Haus der Statistik wollen wir jetzt gleich mal reden. Mhm. Aber erstmal möchte ich Ihnen einen Musikwunsch erfüllen. Sie haben auch 3 Musikwünsche geäußert. Mhm. Und jetzt überlegen Sie mal, welcher Titel würden Sie sagen, passt jetzt ganz gut von den 3?
Ich glaube Hold On von Yael Nachshon.
Mögen Sie uns noch was dazu sagen?
Gerne. Also Yael kenne ich tatsächlich auch persönlich, habe ich auch hier in Berlin kennengelernt. Sie ist aus Israel ursprünglich, wohnt mittlerweile seit mehreren Jahren in Berlin. Und das war auch eine Person, die ich kennengelernt habe in solchen Projekten, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, So eine Person hätte ich in Syrien nie kennenlernen dürfen. Also wir hätten sonst keine Möglichkeit, dass wir uns begegnen. Und ich bin immer wieder auf Konzerten von ihr, aber das war für mich immer so ihre Musik sehr schön, also abgesehen davon, dass ihre Stimme natürlich wunderbar ist, aber auch die Texte von den Liedern von ihr sind alle sehr schön.
Genau. Jetzt hören wir also Yael Nashon Levin mit Hold On. Hold On, My Friend von Yael Nashon Levin, gewünscht hier von Yasa Mohammad. Wir sind im Gespräch auf Radio 3 vom RBB. Und ich würde jetzt gerne mal in eine wahrscheinlich komplett andere Welt switchen, nämlich genau 10 Jahre die Uhr zurückdrehen, in die Welt gucken, in der Sie sich damals bewegt haben. Wo waren Sie im Sommer 2015?
Ich habe gerade meine Abiturprüfungen in Damaskus gemacht und ich hatte als jemand, der aus Daraa kam, wo alles begonnen hat, der Krieg oder Daraa, die Revolution da, genau aus Südsyrien, in Damaskus nicht so, war ich nicht so gern gesehen. Also es wurde uns immer vorgeworfen, ihr habt das Land kaputt gemacht, ihr habt das alles angefangen.
Tatsächlich.
Was macht ihr eigentlich hier? Genau. Aha. Und es gab ganz viele Checkpoints. Also alleine von da, wo ich gewohnt habe, bis zur Schule, wo ich mein Abitur oder meine Abiturprüfungen gemacht habe, da waren 3 Checkpoints, Militär-Checkpoints, und an jedem Checkpoint musste ich meinen Ausweis zeigen. Und das war immer wieder das Gleiche, die Vorwürfe. Oder ich hatte auch das Problem, dass mein Bruder Deserteur ist vom Militär und dass sie immer nach ihm gefragt haben. Und kennst du, weißt du, wo er ist, sprichst du mit ihm und so weiter an jedem Checkpoint. Und das war immer nervig. Und,
nervig, es war vor allem wahrscheinlich mit Angst behaftet.
Natürlich, also Angst, das ist sowieso, aber irgendwann war es für uns, dass wir irgendwann gewöhnt man sich dran, leider. Ich sag dazu nervig, weil es war auch
viel Zeit gekostet, ja, klar.
Genau, aber auch so alleine, wenn man die Straße runter und irgendwas so Essen holen wollte. Das war auch so, dass irgendjemand einen anhalten konnte und nach einem Ausweis fragen kann und genau das Gleiche immer wieder. Deshalb hatte ich irgendwann, also während ich meine Abiturprüfungen gemacht habe, habe ich gedacht, ich kann hier nicht länger bleiben, also muss irgendwie weg, und habe angefangen tatsächlich nach einem Visum zu gucken, und es war mir klar, ich gehe nach Deutschland, keine Ahnung warum, aber es war auch bevor der Weg geöffnet wurde, bevor Frau Merkel gesagt hat,
wir schaffen das
und die Grenze aufgemacht hat. Ich wollte mit einem Studentenvisum nach Deutschland kommen, habe mit den Unterlagen angefangen, habe meine Prüfungen zu Ende gemacht und habe gedacht, nee, ich kann nicht mehr, also ich muss jetzt los, ich kann nicht. Und da kam es tatsächlich, dass dann die Grenzen geöffnet wurden und viel darüber geredet wurde in den Nachrichten und so weiter. Ich habe halt dann mein gesamtes Ersparnis genommen und bin
los. Das hört sich jetzt an, als ob es da quasi wie so eine Bewegung gab. Also Sie haben dann auch andere gefunden, die sich ähnlich auf den Weg gemacht haben, oder wie? Also das war.
Ich habe es versucht tatsächlich. Ja. Ich habe versucht, Leute aus Syrien zu finden, meine Verwandte, meine Eltern, die in Jordanien waren. Tatsächlich war ja alleine in Syrien dann. Das ist auch eine längere Geschichte.
Ja, würde ich aber auch nochmal nachfragen wollen.
Also ich habe so eine kurze Flucht-Hintergrund, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Das war 2011, als es angefangen hat, oder 2012, tatsächlich ein Jahr später. Da hat es bei uns auf dem Kleinstadt, wo ich herkomme, viele Kämpfe gegeben. Es sind viele Menschen gestorben. Wir waren mehrere Nächte im Keller. Auch ein Verwandter von mir, der genauso alt wie ich ist, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen bin, ist gestorben tatsächlich. Und dann ein Tag später sind wir los.
Also ist Ihre Familie
los? Genau, wir sind nach Jordanien los. Mein Vater ist legal reingegangen. Wir konnten nicht legal nach Jordanien einreisen.
Wer war wir? Ihre Mutter und?
Alle meine Geschwister, die noch da waren. Bis auf der Bruder, der Deserteur war. Das war eine andere Geschichte. Und ein Bruder, der war schon außerhalb Syrien. Aber alle anderen, wir sind 6 Geschwister und meine Eltern sind nach Jordanien. Zum Glück mussten wir nicht in Al-Zaatari bleiben, sondern das ist dieser Camp,
Riesencamp,
sondern weil mein Vater legal reingegangen ist, konnte er uns rausholen aus dem Camp, so quasi mit einer Bürgschaft. Wir konnten dann ganz normal in Amman wohnen und genau, das haben wir gemacht, aber nach 3 Monaten in Jordanien war es schwierig, weil ich wurde auch als Syrer da diskriminiert, ich konnte nicht zur Schule gehen.
Helfen Sie uns mal eben, Sie sind 97 geboren.
Genau.
Das heißt, Sie waren da 13 oder sowas.
13, 14, sowas, genau. Und in Amman konnte ich nicht zur Schule gehen, beziehungsweise irgendwann konnte ich zur Schule gehen, aber das war sehr schwierig, weil keiner wollte mit mir reden und sogar die Lehrkräfte waren sehr abstoßend und es war alleine so, nee, die Syrer, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und deshalb konnte ich da nicht zur Schule gehen. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich gehe zur Schule und dann war ich auf dem Sportplatz oder in,
also weil ich habe was anderes gemacht,
ich habe meine Zeit, genau, ich habe meine Zeit vertrieben. Und irgendwann haben sie es mitbekommen, dann habe ich aufgehört, zur Schule zu gehen und habe angefangen zu arbeiten, aber es war alles illegal. Mhm. Wir durften als Syrer immer nicht arbeiten, das ist bis heute so. Mein Vater ist Zahnarzt in Jordanien, der darf nicht arbeiten. Als Zahnarzt, der darf kein Auto fahren als Syrer, weil er Syrer ist. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Das ist interessant, sage ich jetzt mal, zu hören, weil wir hier ja immer so ganz schnell sind mit der Aussage, die Nachbarländer, man soll, die Flüchtenden sollen in den Nachbarländern bleiben. Jetzt geben Sie uns mal so einen Einblick, was das bedeutet,
ne? Ja,
also was das jedenfalls da bedeutet hat.
Genau, deshalb ist es wirklich sehr, sehr schwierig, die Situation, und man kann da nicht wirklich glücklich leben oder irgendwie einen Neuanfang machen. Deshalb habe ich versucht, dann zu arbeiten. Ich wurde irgendwann geschnappt und musste dann raus aus dem Laden, wo ich da gearbeitet habe. Ich habe Schuhe geputzt und Menschen irgendwie da eingeladen, in dieses Laden Schuhe zu kaufen, genau. Und da habe ich halt genau die
Die Falschen eingeladen.
Und die haben mich dann mit allen anderen Syrern, die da gearbeitet haben, rausgeholt aus dem Laden. Genau. Und einen Monat später hatte ich meinen Eltern gesagt, ich kann hier nicht mehr bleiben. Entweder gehen wir alle zurück nach Syrien, da haben wir bessere Chancen, oder ich gehe alleine. Und ich war 13, 14. Die waren dagegen, die haben alle meine Unterlagen einbehalten. Ich bin über Nacht dann raus.
Genau. Sind alleine nach Syrien zurück,
ohne Unterlagen, über die Grenze zurückgelaufen quasi, in Flucht in die andere Richtung. Und ich war dann über Nacht irgendwo in Syrien, habe um 2 Uhr nachts bei meiner Oma in diesem Kleinstadt geklopft. Die hat mir die Tür nicht aufgemacht und ich habe halt irgendjemand dann gefunden, der mich dann übernachten lassen
hat. Weil sie Angst hatte wahrscheinlich, ne?
Nee, sie hat es nicht gehört.
Ja,
sie ist eine alte Frau, genau, sie hat es nicht gehört. Irgendwann habe ich da gewohnt. Ich habe da dann die Schule weitergemacht. Mein Abitur habe ich da jetzt erst.
Das ist ja fast nicht vorstellbar. Haben Sie dann so auf Tunnelblick gestellt? Ich meine, als 14-Jährige, ich kann mich da jetzt nicht zurückversetzen, aber dass ich das nicht alleine durchgezogen hätte, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich weiß heute auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Also ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, das war Tunnelblick. Also ich wollte weg und es war wirklich eine Zeit, ich hatte wirklich auch sehr viel, also dieses Ausgegrenztsein und nicht angenommen sein, das Gefühl da. Und deshalb war es mir egal, was passiert. Ich gehe zurück und ich will in diesem Land nicht bleiben. Genau, und deshalb war ich dann zurück. Und in Syrien, wo ich aufgewachsen bin, ungefähr 1,5 Jahre, 2 Jahre und bin zur Schule gegangen, aber das war in einem Gebiet, wo die Freie Syrische Armee die Macht hatte, sodass man keine Abiturprüfungen machen konnte.
Dazu mussten Sie nach Damaskus.
Nach Daraa oder Damaskus. Und ich habe mich dann entschieden zu gehen, aber ich hatte keine Unterlagen.
Stimmt.
Also musste ich alles neu beschaffen, ganz viel Geld bezahlen, um irgendwie neue Unterlagen zu besorgen.
Also haben Sie immer auch gearbeitet zwischendurch?
Genau, und meine Eltern hatten dann irgendwann mich unterstützt. Die hatten auch eine ganze Weile mit mir keinen Kontakt gehabt, aber irgendwann hatten sie mich dann dabei unterstützt. Und so, dass ich dann später in Damaskus, nach Damaskus gehen konnte und da die Abiturprüfungen machen konnte. Und in diesem Jahr in Damaskus habe ich auch im Großhandel gearbeitet, habe Handtaschen verkauft von Damaskus nach Daraa und konnte mir so ein bisschen Lebensunterhalt und den Weg nach Deutschland finanzieren.
Also ein sehr gezwungenermaßen, ja, sehr selbstständiger Weg. Also jetzt, wo Sie das so erzählt haben, kann man sich auch vorstellen, weil Sie, als Sie das vorhin gesagt haben, und dann habe ich mir vorgenommen, ich gehe nach Deutschland. Jetzt kann ich mir das so ein bisschen besser vorstellen, weil Sie so wie die anderen Jahre schon verlaufen sind. Können Sie sich erinnern, wahrscheinlich können Sie sich erinnern, ans Ankommen in Deutschland?
Oh, das ist ein Sprung. Genau, in Deutschland ist es so, dass ich, es war auch erstmal in Lüneburg, ein Monat mitten im Nichts, im Wald. Da sind wir auch raus aus diesem Camp, sind dann in verschiedene Camps gewesen, mehrere Tage. Dann sind wir nach Berlin geschickt worden. Wir wollten eigentlich gar nicht nach Berlin. Also da hatte ich mittlerweile so 2-3 Leute kennengelernt, die mit mir zusammen dann unterwegs waren. Mhm. Genau. Und in Berlin bin ich angekommen, das war an der Frankfurter Allee, ein ehemaliges Krankenhaus, glaube ich. Das ist immer noch ein Gebäude, was auch umstritten ist, was da in diesem Gebäude passiert. Vielleicht das nächste Projekt von der ZKB. genau, und in diesem Haus war ich eine Woche, wo es keine Duschen gab. Es gab natürlich Zimmer so, und aber es gab keine Duschen, kein Warmwasser. Und irgendwann haben sie uns dann versprochen, ihr geht zu einem anderen Ort, wo es besser ist. Und dann haben sie uns in eine Turnhalle gebracht. Wir haben uns alle so ein bisschen verarscht gefühlt und haben dann ein Jahr in dieser Turnhalle gelebt. Also ich habe dann mit 200 Menschen, zuerst waren auch Frauen und Familien da, und dann haben sie die rausgeholt wegen Problemen, die da passiert sind, sodass wir dann am Ende, also nach einem Monat waren wir 200 Männer in dieser Turnhalle.
200 Männer in der Turnhalle?
Genau.
Mit so Stellwänden dazwischen?
Nee, gar nicht. Bett an Bett. Es gab eine Trennlinie irgendwann dazwischen. Die Turnhalle wurde in zwei geteilt, damit es so ein bisschen weniger aufeinander gehocke ist. Aber ja, es waren 200 Betten nebeneinander. Wir haben irgendwie versucht, mit Tüchern und Koffern irgendeine Begrenzung zu schaffen. In dieser Turnhalle habe ich einen Monat, war ich deprimiert. Und dann habe ich mich entschieden, ich gehe einfach raus. Versuche möglichst wenig Zeit in dieser Turnhalle zu bleiben oder zu verbringen, sodass ich dann im Mauerpark ganz viel war oder in der Schule irgendwann, in der Sprachschule oder halt unterwegs, einfach unterwegs in Berlin. Ja.
Sie haben eben gesagt, das ist aber ein ganz schöner Sprung, das stimmt. Das war jetzt wirklich ein ganz schöner Sprung. Nach so einer Flucht, die ja nun über sich über so eine wahnsinnig lange Strecke gezogen hat und dann ja bei Ihnen eigentlich auch schon über Jahre, also diese unsichere Situation. Und dann hatte ich in meinem Kopf, und dann kommt er in Deutschland an und dann ist er in Sicherheit. Aber das klingt jetzt so überhaupt gar nicht. Wie war Ihr Gefühl? Bin ich jetzt hier in Sicherheit? Was war das für ein Gefühl?
Es war keine Sicherheit da, weil wir ganz lange auf die Unterlagen gewartet haben. Also wir haben erst irgendwann März 2016 überhaupt irgendwas bekommen mit irgendwelche Duldung oder Ausweise, irgendwie sowas. Aber so über unser Asylantrag wurde ja lange nicht entschieden. Und ich glaube, ich weiß nicht, es waren bei mir, glaube ich, 9 Monate oder so, bis ich dann wirklich Bescheid bekommen habe, dass ich dann bleiben darf. Und zwar aber auch der subsidiäre Schutz und nicht der Asylstatus. Und das war auch deprimierend, weil man nicht wusste, okay, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht oder was bedeutet das für die Zukunft? Und Asylstatus ist natürlich besser, man ist geschützt, ne? Und subsidiärer Schutz, das ist die zweitbeste Option, die man da bekommen konnte.
Also Sie konnten auch gar nicht planen oder irgendwas, ne? Sondern es ist sowieso von einem Tag auf den anderen.
Plan war sowieso nicht mehr der Anspruch. Als man angekommen hat, hier nochmal zum dritten Mal von Null anfangen, war für mich einfach, ich gucke, dass ich irgendwie klarkomme. Ich habe aber, glaube ich, schon versucht, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Und ich glaube, das hat geklappt, weil ich kenne schon viele andere Menschen, die immer noch gefangen sind in Heimat oder Heimweh, da kann man nicht loslassen. Und ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung überhaupt, um hier was anfangen zu können. Also man muss so ein bisschen loslassen und sich einlassen auf das Neue.
Also diese Turnhalle und Sie haben beschlossen, hier bin ich so selten wie möglich, ich gehe raus oder eben in die Schule. Sie haben dann also einen Kurs gehabt und dann haben Sie auch sofort angefangen, sich eben zu engagieren. Genau aus dem Grund, um das Deutschland, um irgendwie einen anderen, also vielleicht wieder selbst zu bestimmen, was sie tun oder so.
Ja, ja. Ja, es ist tatsächlich so, ich habe angefangen, Deutsch zu lernen in einem Kurs, was privat organisiert war und nicht über einen Integrationskurs. Das hat auch lange gebraucht, bis wir überhaupt in einen Integrationskurs gehen durften. Das war privat organisierter Kurs und da habe ich meine zukünftige Frau dann kennengelernt. In dieser Zeit, wo ich dann angefangen habe, Deutsch zu lernen, wo ich ein bisschen rausgekommen bin, hatte ich ein bisschen mehr Klarheit und es war irgendwann nicht ganz so schlimm in dieser Turnhalle, weil der Träger, also das ist auch wirklich eine Sache, die mein Leben hier geprägt hat, der Träger, der die Turnhalle betrieben hat, ist ein kleiner Träger gewesen und kein so ein großer aus irgendwo Europa irgendeine Ausschreibung gewonnen und hat jetzt irgendwie hunderte Turnhallen in Deutschland oder in Europa, genau, sondern es war ein kleiner Träger, die hatten nur eine Turnhalle, die waren alle engagiert und mit einem Sozialarbeiter bin ich bis heute ganz gut befreundet und das war wirklich so, die haben mir sehr viel geholfen, uns allen sehr viel geholfen und auch so den Weg gezeigt quasi, ne? So,
da wird klar, wie wichtig diese persönliche Ansprache ist, ne?
Genau. Also das ist wirklich, das ist ohne diese Menschen weiß ich nicht, was aus mir geworden ist. Und die haben ganz viel, also weil es gab ganz viel Bürokratie und die haben versucht, möglichst diese Hürden abzubauen. Also zu übersetzen, wenn angefangen bei Übersetzen bis zu, ich setze mich mal mit jemandem hin, auch wenn ich gerade 16 Stunden Arbeitstag hatte. Und kann nochmal mit dieser Person reden. Und ich meine, wie krass muss das sein für sie gewesen? Also das ist ja wirklich, sie haben alles gegeben. Sie haben alles gegeben ohne Grund. Die Bezahlung war richtig schlecht. Jetzt weiß ich das mittlerweile, was sie damals bekommen haben.
Ja.
Und was sie an Arbeit da reingesteckt haben. Dafür bin ich bis heute sehr dankbar. Und
Sie haben das ja in gewisser Weise auch versucht zurückzugeben. Sie haben sich dann ja auch gleich engagiert. Ne? Sie haben ja mit diesem Träger, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie mit dem Träger angefangen, eben zum Beispiel zu übersetzen auch. Ihr Deutsch wurde relativ schnell gut, so gut, dass Sie übersetzen konnten und haben dann sich versucht, eben zu engagieren da. Ja. Das ist ja sogar zu einem Job geworden.
Genau, tatsächlich ja. Also ich bin dann irgendwann nach einem Jahr ungefähr habe ich eine Wohnung gefunden und konnte in diese Wohnung dann einziehen mit einer weiteren Person zusammen. Und da war es dann möglich zu arbeiten und also bei dem gleichen Träger zu arbeiten, weil vorher war es schwierig, wenn man im gleichen Ort wohnt und dann ist es nicht wirklich möglich, da über eine Anstellung zu reden. Und es war wirklich angefangen von einem Minijob. Nach 3 Monaten war es dann wirklich angestellt und in Vollzeit, genau.
Toll, auch so eine Chance, ne, die Sie da auch ergriffen haben.
Ja.
Sie haben tatsächlich da etwas gemacht, was vielleicht auch so ganz, ganz wichtig ist. Sie haben ein Erzählcafé gegründet oder ein, erzählen Sie mal. Also Sie haben, weil Sie haben eine Geschichte zu erzählen und Sie waren unter 200 Menschen, die alle eine Geschichte zu erzählen haben und haben gewusst, wie wichtig es ist.
Ja, tatsächlich ist es auch mit den teilweise gleichen Leuten, die aus diesem Träger sind oder einer von denen, der das mit anderen SozialarbeiterInnen gegründet hat, haben gesagt, wir müssen jetzt was machen. Über das Thema Flucht, Migration, Ankommen, ein Erzählcafé, wir organisieren diese Veranstaltungen und haben dann das eine oder andere schon gemacht. Wir haben ein, zweimal gemacht und dann haben sie mich auch gefragt. Und dann bin ich dazugekommen und habe dann mit angefangen zu organisieren, diese Veranstaltungen zu machen. Und irgendwann habe ich auch selbst erzählt. Und das haben wir tatsächlich auch 2017 bis 2019, bis Corona angefangen hat, durchgezogen. Und wir hatten ganz viele Menschen. Wir hatten da jeden Monat eine Erzählcafé, wo Menschen, die gerade erst nach Deutschland geflohen sind, die bei uns erzählt haben, aber auch GastarbeiterInnen aus der Türkei, Kinder der GastarbeiterInnen oder Menschen aus der Nachkriegsgeneration.
Also Sie haben auch die sogenannten Bio-Deutschen.
Da haben sich alle. Es war immer offen.
Und man hat sich gegenseitig zugehört.
Genau.
Wie wichtig ist das, Geschichten sich erzählen zu lassen und die eigene Geschichte zu erzählen?
Ich hatte gedacht, es wird sehr schwierig, eine Biografie zu erzählen, als ich da selbst erzählt habe. Aber dann habe ich festgestellt, es ist auch erleichternd. Also es ist auch gut, wenn wann hat man Zeit, um so viel quasi von sich zu geben, um zu reflektieren? Weil wenn man ja das erzählt und wenn jemand zuhört, dann also man hat auch so eine Erleichterung, man spürt eine Erleichterung. Und auch so zum Sortieren, ne? Man kann sich selbst dann sortieren, man weiß, okay, ja, das habe ich alles gemacht und kann vielleicht nochmal einen neuen Plan daraus schmieden, wie das wird oder was kann noch kommen.
Oder vielleicht auch stolz sein auf das, was man geschafft hat.
Oder so, ja.
Ist man ja vielleicht auch viel zu selten, ne?
Genau, das mache ich leider auch viel zu selten, aber ja, das ist auch, ja.
Eins, was dazugehört, was Sie gemacht haben, Sie haben dann auch mal angefangen, soziale Arbeit zu studieren in dem Zusammenhang, weil Sie dachten, das ist mein Bereich.
Genau, ich war zu naiv und dachte mir, jetzt habe ich das Richtige gefunden und habe da wirklich angefangen zu studieren, aber nach ein, zwei Semester war mir klar, nee, also es ist schön und gut und ich mache das gern, aber ich muss dafür nicht, also ich muss das nicht studieren. Vielleicht ist doch nicht das Richtige für mich und deshalb habe ich dann wieder abgebrochen. Und es war aber auch eine schwierige Zeit, muss ich sagen. Also nach dieser Arbeit in der Geflüchtetenhilfe, wo man sehr, sehr vereinnahmt war, sind wir von einem Tag auf den anderen gekündigt worden, weil der Träger die Unterkunft verloren hat. Mittlerweile war es eine Unterkunft in Lichtenberg. Und das war einfach, die Ausschreibung wurde verloren. Also an irgendein, ich glaube, es war schwedisches Unternehmen, was einfach günstiger war, weil sie natürlich anderen Schlüssel haben und so weiter. Also sind wir von einem Tag auf den anderen gefühlt quasi gekündigt worden und war halt in einer depressiven Phase danach. Und das lief gleichzeitig mit dem Studium und irgendwann dachte ich mir, nee.
So
geht das nicht weiter. Ich habe mich, glaube ich, in dieser Zeit auf 400 Stellen beworben und ich wurde, glaube ich, dreimal eingeladen oder so.
Was waren das für Stellen, auf die Sie
alles
sich
Mögliche. Bewegen? Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe Callcenter-Jobs beworben. Ich habe wieder als Sozialbetreuer, als alles Mögliche, wirklich alles, was ich eventuell machen könnte, wo man nicht so viel Qualifikation dafür braucht, habe ich versucht und meistens kam keine Antwort. Und da habe ich auch festgestellt, also alleine wegen dem Namen ist ja auch, ne, so man bewirbt sich als Mohammed mit Nachnamen und viele lesen das gar nicht erst oder es wird einfach in Spam geschoben. Genau, und irgendwann habe ich wirklich einen Callcenter-Job gemacht, aber dann auch wieder aufgehört.
Na, alle die, die sich jetzt dunkel erinnern, dass sie sich bei Ihnen beworben haben und dass sie nicht beachtet haben, können jetzt sich mal schön ärgern,
wenn sie das in dieser Sendung hören. Die werden sich nicht an mich erinnern, glaube ich.
Aber ja. Nehmen wir das aber einfach mal an. Bevor wir auf die nächste Phase in Ihrem Leben kommen, wo dann die Zahlen eine große Rolle spielen, hören wir doch mal die zweite Musik. Was würde denn jetzt gut passen?
Oh, ich glaube, Depeche Mode, Enjoy the Silence.
Wie kommen Sie an eine Band, die in den 80er oder Anfang der 90er?
Es klingt jetzt komisch, aber ich mag tatsächlich 80er Musik sehr gern. Wenn ich das meinen Freundinnen erzähle, sagt, schütteln Sie mit dem Kopf, was willst du eigentlich hier? Genau, aber wenn ich meine Playlist manchmal anmache, dann kommen Sachen, wo ich mir denke, was mache ich eigentlich da? Aber ich mag die Musik und ich bin auch nicht wirklich super Musikhörer. Wenn ich Fahrrad fahre zum Beispiel, was ich ja gerne mache und ist mein einziger Fortbewegungsmittel. Und dann höre ich gerne zum Beispiel Depeche Mode.
Dann hören wir jetzt den Musikwunsch von Yasser Mohammed, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Forever wanted, forever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do Enjoy the Silence von Depeche Mode. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 vom RBB, heute mit Yasser Mohammed, der uns vor der Musik von seinem Weg aus Syrien nach Berlin erzählt hat. Dieses mit dem Verantwortung übernehmen, das haben wir vorhin kurz angesprochen, Verantwortung übernehmen oder eben auch sich engagieren. Hat das auch ein bisschen so dieses, ich möchte auch was zurückgeben, also so generell der Gesellschaft was zurückgeben oder finden Sie, dass man sich in einer Gesellschaft einfach engagieren muss, egal mit welchem Hintergrund ich hier.
Ich finde schon, dass man, egal wie, sich einbringen muss. Es muss nicht über die soziale Arbeit sein oder sozial sein. Es kann auch was anderes sein. Es kann auch finanziell sein. Es kann aber auch zum Beispiel im Kulturbereich da was zurückgeben, indem man seine Kompetenz einbringt und halt das macht, dass da, wo man wohnt, das ist ein schöner Ort, also ein schönerer Ort wird, das ist ein besserer Ort.
Warum muss man sich einbringen? Warum finden Sie das?
Weil sonst funktioniert es nicht. Also sonst, wenn wir nur
erwarten... Aber wir haben einen Staat, der vielleicht für vieles
sorgt. Ja, aber das funktioniert leider nicht. Also uns gerade jetzt hier in Deutschland oder in Berlin funktioniert ganz viel mit Ehrenamt. Ohne Ehrenamt ist leider so. Es ist auch schade, dass es nicht anders funktioniert, aber wäre es ohne Ehrenamt, dann sähe die Stadt ganz anders aus. Mhm. Also ich meine, alleine jetzt unabhängig von Geflüchtetenhilfe im Sportbereich, was so Sportvereine betrifft, das braucht man ja. Ich habe selber Kinder und weiß, wie wichtig das ist, dass diese Angebote gibt. Und ohne Ehrenamt wäre das überhaupt nicht möglich. Und dafür ist es wichtig, dass man sich einbringt auf irgendeine Weise.
Und die andere Seite ist ja, dass man selber was davon hat, ne?
Genau.
Oder? Also so höre ich das bei Ihnen ja auch immer raus. Genau. Das hat Ihnen ja auch immer was gebracht.
Ja. Wenn ich meine Kompetenzen zu einem günstigen Preis an Theater bringe, dann haben meine Kinder was davon, dass sie günstig zum Theater gehen können. Weil sonst funktioniert es ja nicht.
Ja,
sonst
genau.
Müssen sie vielleicht 20 Euro statt 8 Euro zahlen oder 6 Euro.
Wir können jetzt eine ganze Reihe von Initiativen aufzählen, bei denen Sie sich engagiert haben. Aber vielleicht greife ich mal zwei raus. Fangen wir mal mit der Kulturmarkthalle im Prenzlauer Berg an. Ja. Das war, glaube ich, so die erste außerhalb der Flüchtlingshilfe, wo Sie sich engagiert haben. Stellen Sie uns die mal vor.
Es war genau, wie ich habe diese depressive Phase erwähnt, wo ich ganz viele Bewerbungen rausgeschickt habe und keine Einladung bekommen habe. Da habe ich einen kleinen Job gemacht und dann bin ich wieder ausgestiegen und habe auf der Suche nach eine Beschäftigung, eine Aufgabe, habe ich dieses Projekt gefunden über Freunde, Bekannte und habe gedacht, okay, ich gehe mal hin und engagiere mich da ehrenamtlich. Das habe ich auch gemacht. Und zwar gerade so, es hat auch so Parallelen zum Haus der Statistik. Es ist eine leerstehende Kaufhalle, alte DDR-Kaufhalle, die leer stand, die gehörte der jüdischen Gemeinde und die wurde dann zur Zwischennutzung zur Verfügung gestellt. Und ich habe wirklich da in dieser Turnhalle, ich weiß noch 2 Jahre habe ich da in dieser Turnhalle, es war Tag und Nacht. Ich hatte noch keine Kinder.
Das war jetzt keine Turnhalle, Sie sagen gerade eine Turnhalle, Kaufhalle.
Kaufhalle meinte
Halle
ich, genau.
Halle und Halle.
Keine Turnhalle, ich meinte jetzt Kaufhalle. Genau, und da waren 2 Jahre, die ich ehrenamtlich später angestellt und dann irgendwann selbstständig in dieser Kaufhalle quasi gearbeitet habe. Ich habe von Dämmwolle aus der Zwischendecke rausgeholt, bis Excel erstellt und Buchhaltung gemacht und Rechnungen und teilweise gleichzeitig und dann noch Kaffee auf Spendenbasis rausgegeben und so weiter, alles Mögliche. Ne? Das habe ich wirklich alles gemacht und es war wirklich in einer Zeit, wo ich irgendeine Aufgabe gesucht habe und gebraucht habe. Aber es war auch ein Sprungbrett. Es war klar, ich muss ja auch irgendwann
sich finanzieren können.
Mich finanzieren können und auch ohne dass man so viel quasi weg ist von der Familie. Irgendwann hatte ich meine Frau, sie hatte selber mit Kindern eingebracht in unsere Beziehung und von
da war
von
sie vornherein nicht Tag und Nacht irgendwelche Dämmwolle.
Genau. Und irgendwann war auch so die Entwicklung in der Kulturmarkthalle ging. Also es war aber auch schon am Anfang Geflüchtetenhilfe und so weiter schon in der Kulturmarkthalle. Aber irgendwann war es auch wirklich so ein Nachbarschaftszentrum-Feeling. Und das war nicht unbedingt das, was ich machen wollte. So ein Nachbarschaftszentrum ist schön und wichtig, aber genau, irgendwann habe ich mich so langsam rausgezogen.
Und dann sind Sie zum Theater UN.
Da bin ich quasi gleichzeitig gefühlt, es gab irgendwie so einen Zwischenjob, was ich gemacht habe, was auch nicht gepasst hat. Und dann irgendwann war ich in meiner Elternzeit und nach dieser Elternzeit oder aus dieser Elternzeit heraus habe ich mehrere so Coachings gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht. Und in dieser Zeit habe ich mich dann quasi gleichzeitig beworben beim Theater UN und bei der Zusammenkunft. Und ich wurde bei beiden angenommen. Und das war für mich nachher so erstmal, ups, was mache ich jetzt? Das kannte ich ja vorher nicht. Ich habe nur 400 geschickt vorhin.
Und keiner wollte
Keiner wollte. Und jetzt habe ich 2 gemacht und es war die 100%-Quote. Ne, so.
Und das ist doch aber mal schön.
Und deshalb wollte ich nicht Nein sagen. Dann habe ich beides gemacht.
Okay. Also Theater UN war keine Initiative, wo sich ehrenamtlich reingegeben eben haben, sondern da haben sie eben in ihrer Selbstständigkeit. Die müssen wir ja erst nochmal überhaupt einbauen. Bisher waren wir so soziale Arbeit. Wann ist denn dieses Interesse für die Zahlen eigentlich und für diese ganze Verwaltung, für die Bürokratie, für die Finanzen? Wann haben sie denn gesagt, da bin ich echt der richtige Typ
für? In der Kulturmarkthalle tatsächlich. Da habe ich eine Organisation, einen Verein in dem Fall, aber es ist trotzdem eine Struktur. Da habe ich eine Struktur mit aufgebaut, die nachhaltig funktioniert hat. Mhm. Da habe ich meine Leidenschaft entdeckt. Aus der Not heraus quasi, irgendjemand muss es mal machen. Und irgendwann kam die Frist für die Steuererklärung und die hat niemand gemacht. Und deshalb musste ich ja irgendwie einspringen. Und
also Sie sind immer der Kassenwart.
Genau. Ich bin auch so in Kitas und so weiter, bin ich immer der springt und sagt, ich mache Kassenwart. Ja.
Da werden Sie dann auch zu 100% genommen, nehme ich mal an. Weil da springt nämlich sonst eigentlich keiner.
Genau.
Ja. Aber es macht Ihnen Spaß.
Es macht mir richtig Spaß, ja.
Und dann haben Sie da also gesagt, okay, daraus mache ich jetzt meinen Job. Das wird jetzt mein... Und dass der Lebensmittelpunkt in Deutschland bleibt, das war durch Familie eben schon...
Ja.
Haben Sie eigentlich die deutsche Staatsbürgerschaft inzwischen?
Ich habe die inzwischen ja seit 2022.
Okay, und dann also selbstständig als Financial Administrator?
Genau, Beratung, Administration und alles, was so mit Zahlen zu tun hat.
Ja, alles, was so mit Zahlen zu tun hat. Genau. Und Sie begleiten sich also quasi noch nebenbei mit einem Studium jetzt, Sie untermauern lassen.
Leider, das habe ich auch abgebrochen tatsächlich, weil ich arbeite auch ziemlich viel und habe auch meine Familie. Und irgendwann musste eine Entscheidung her. Und da war leider dann das Studium, was darunter gelitten hat. Und ich habe es erst auf Eis gelegt, habe weiter bezahlt, habe aber nicht wirklich was gemacht, weil ich nicht mehr dazu kam. Und irgendwann habe ich gesagt, studieren kann ich immer noch irgendwann später. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Selbstständigkeit, weil es war klar, also entweder bin ich in meiner Selbstständigkeit und versuche mein Netzwerk aufrechtzuerhalten oder ich studiere jetzt und kann irgendwann neu anfangen. Aber es war für mich nicht mehr verkraftbar, also auch mit Familie, Kinder, meine Eltern quasi, die ich unterstütze in Jordanien, das war nicht mehr möglich, genau, dass ich gesagt habe, ich spreche ab.
Studium BWL muss ich jetzt erstmal, es geht im Moment auch so, auch wieder so eine Entscheidung, die man dann relativ ad hoc treffen muss. Ne?
War nicht einfach, ja.
Wenn Sie so zurückblicken jetzt auf die letzten 10 Jahre, sind inzwischen eben auch Ihre Frau hat Kinder mit in die Gemeinschaft gebracht, aber Sie sind jetzt auch Vater geworden.
Ja.
Wie beeinflusst so ein Kind oder Kinder so diesen Blick auf Ihren Weg?
Ich glaube, das meiste, was mir das Gefühl gibt, dass ich wirklich angekommen bin, dass ich hier auch was habe, dass ich kümmere mich um etwas, was wirklich ein Teil von mir ist. Und alles andere war ja, also ich glaube, ich habe auch kein Heimatgefühl, auch ich habe kein Heimweh zu Syrien, weil ich auch, was haben wir da? Nichts. Also ich habe da nichts, was mich mit einem Grundstück oder mit einem Land oder verbindet.
Und bei diesen Veränderungen in Syrien jetzt, wie gucken Sie da?
Ich habe lange überlegt, ist für mich gerade wirklich, oder es war schon immer, ich habe nichts mehr in diesem Land. Ich habe auch wirklich das Land verlassen mit einem Gefühl aus Angst und Hass und ganz viele Sachen. Und für mich spielt überhaupt keine Rolle, was sich jetzt nochmal ändert im Land. Ein Kollege von mir ist tatsächlich jetzt die letzten Monate runtergeflogen und hat mir ganz viel erzählt von dem Land und so. Und ich dachte mir, es bewegt sich bei mir gar nichts. Es ist traurig vielleicht, aber ich denke mir, ich habe da keine Heimat. Und ich finde meine Heimat nicht in Ort oder Platz oder Raum, sondern es ist in Menschen, es ist in Momente. Und die Menschen, die mir lieb sind, die ich gerne habe, die sind hier gerade.
Ja.
Und deshalb ist es gerade da. Und das ist so, Kinder haben dieses Gefühl quasi nochmal verstärkt. Genau, also deshalb, das ist so rückblickend, so die Kinder haben dieses Ankommen nochmal quasi, jetzt ist ernst.
Ja.
Ne? Jetzt kann ich nicht nochmal sagen, ich gehe mal rüber irgendwo in einem anderen Land oder in ein anderes Land. Genau.
Wir haben über diese vergangenen 10 Jahre auch gesprochen. Wenn Sie jetzt aber gucken, in was für einer Gesellschaft leben wir jetzt?
Wenn ich jetzt denke, in welcher Gesellschaft meine Kinder leben werden in Zukunft, denke ich mir, das sieht ganz düster aus. Weil wenn ich mir jetzt angucke, so Klimawandel, das spürt man jetzt schon. und wir machen gefühlt irgendwie vieles kaputt, was nicht mehr reparabel ist. Und das nehmen leider viele nicht ernst und auch die Politik teilweise nicht ernst genug. Und die Entwicklung der Rechtsruck, der jetzt überall stattfindet, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Ich habe auch mal mit meiner Frau da gesessen und überlegt, was machen wir denn? Wo gehen wir denn hin? Aber das ist eigentlich überall ja so, ne? Und da frage ich mich, wie es dann weitergeht. Gleichzeitig versuche ich aus dem das Beste zu machen, wo wir jetzt sind und zu gucken, dass wir das vielleicht besser machen, dass wir da vielleicht was ändern können. Wobei ich glaube, dass Einzelpersonen da schwierig was ändern können oder nur sehr bedingt was ändern können. Da muss politisch jetzt ganz viel passieren. Wir sind schon, glaube ich, nicht mehr an dem Punkt, wo einzelne Menschen was ändern können. Da muss ganz viel passieren. Die Zivilgesellschaft muss sich zusammentun und was ändern und die Politik. Und deshalb denke ich mir, vielleicht gehe ich mal in die Politik.
Also vielleicht ein nächster Schritt. Mhm. Vielleicht geht Yassir Mohammed, unser Gast heute, ja, in die Politik. Mhm. Jetzt erstmal wünsche ich dem Haus der Statistik und dem Theater UN sehr viel Glück und bin gespannt, was da so in den nächsten Jahren, was wir davon hören werden. Und jetzt haben Sie noch einen Musikwunsch, mit dem wir die Sendung beschließen.
Genau, ich glaube, das letzte war Dynamite von BTS. Das,
da war ich auch überrascht,
ja,
dass ich hier jetzt so Korean Pop,
Wechsel,
K-Pop
höre. Ja, ich glaube, das ist einfach ein schönes Lied und ich glaube, also bei mir hat es so private Gründe, warum ich das Lied habe oder vorgeschlagen habe und ich finde es schön.
Und dann hören wir das jetzt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Ich bedanke mich auch für die Einladung.
Dieses und alle anderen unserer Gespräche können Sie in der Radio 3 App hören oder in der ARD Audiothek. Sie können sie gerne weiterempfehlen. Ich bin Katrin Heise und wünsche alles Gute. I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong, huh.